NDR Info. Themen des Tages.
Der Kanzler lässt sich vom ukrainischen Präsidenten dessen Plan für Sieg und Frieden erläutern. In der Ostsee treibt ein Öltanker vor Kühlungsborn und soll jetzt in den Rostocker Hafen geschleppt werden. Die Organisation der Überlebenden der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki erhält den Friedensnobelpreis. Das sind Themen des Tages an diesem Freitag. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist in Berlin. Er kommt immer öfter, aber das scheint auch nötig, um immer wieder sicherzustellen, dass der Rückhalt nicht schwindet. Der humanitäre, der finanzielle, der militärische. Wir werden keinen Diktatfrieden Russlands akzeptieren, das versicherte ihm Bundeskanzler Scholz am Nachmittag. Der Winter steht bevor und für die Ukraine wird es absehbar der schwierigste Kriegswinter. Zu sehr schädigen die täglichen russischen Angriffe aus der Luft und weit hinter den Fronten die Energieversorgung der Städte. Georg Schwarte hat den Besuch verfolgt.
Der Hubschrauber war im Hof des Kanzleramtes gelandet. Olaf Scholz eilt dem ukrainischen Präsidenten entgegen. Begrüßung auf der vierten Station von Selenskyjs Europatour. London, Paris, Rom, jetzt also Berlin.
Lieber Wolodymyr, Deutschland steht weiterhin fest an der Seite der Ukraine,
sagt der Kanzler Minuten später, bevor die beiden sich überhaupt zu einem längeren Gespräch zurückzogen.
Der Heldenmut und die Tapferkeit der Ukraine kann gar nicht genügend gewürdigt werden. Unsere Herzen sind bei dir und deinem Volk, lieber Wolodymyr.
Man duzt sich, man versichert sich gegenseitiger Hochachtung. Und ja, mehr Waffen, mehr Geld hat der Kanzler für den Gast auch dabei. Gerade erst sei ein 600 Millionen schweres Paket ausgeliefert worden. Panzer, Drohnen, ein fünftes Flugabwehrsystem Iris-T. Deutschland, der größte Unterstützer in Europa, sagt Scholz.
Und dabei wird es bleiben, das kann ich dir heute und hier klar versichern.
Selenskyj hat auch was im Gepäck, seinen sogenannten Siegesplan. Die Öffentlichkeit kennt ihn nicht. Der Ukrainer hat ihn bisher dem amerikanischen Präsidenten, dem Franzosen Macron, dem Briten Starmer und der italienischen Regierungschefin Meloni erläutert. Jetzt also Berlin. Wir wollen unseren engsten Freunden unsere Strategie vorstellen, wie wir den Frieden näher bringen. Das sind realistische Schritte, die die Situation zu einem echten Frieden bewegen könnte. Ein echter Frieden. Selenskyj sagt, wie kein anderes Land möchte die Ukraine, dass dieser Krieg gerecht zu Ende geht. Der Kanzler erläutert, was er darunter versteht.
Klar ist, eine Verwirklichung des Friedens kann nur auf Basis des Völkerrechts geschehen. Das wird noch enorme Anstrengungen erfordern. Dennoch bleibt das Bemühen um einen für die Ukraine gerechten und dauerhaften Frieden die Richtschnur unseres gemeinsamen Handelns.
Um dann das nachzuschieben.
Wir werden keinen Diktatfrieden Russlands akzeptieren.
Selenskyj wiederum spricht vom Sieg der Ukraine, davon, dass vielleicht schon 2025 Frieden herrsche, von weitreichenden Waffen, von der Erlaubnis, sie auf russischem Gebiet einzusetzen, spricht er nicht. Kein Wort über Taurus, das deutsche Waffensystem, das die Ukraine so gerne will, der Kanzler aber nicht liefern möchte. Der hat im Gegenteil zwei Botschaften, eine auch an den russischen Präsidenten.
Erstens, die Ukraine kann sich auf uns verlassen. Zweitens ist es eine klare Botschaft an Putin. Ein Spiel auf Zeit wird nicht funktionieren. Wir werden in unserer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen.
Dreimal haben sich Scholz und Selenskyj in den letzten 5 Wochen getroffen. Man kennt sich, schätzt sich offenbar. Eine Pressekonferenz nach dem Treffen aber gibt es nicht. Dafür noch einen Abstecher des Ukrainers in Schloss Bellevue. Eintrag ins Goldene Buch, ein Händedruck des Bundespräsidenten. Die vom Kanzler erneuerte Gewissheit, bis zum Jahresende einen 50-Milliarden-Kredit der G7 zu bekommen und 1,4 Milliarden weitere Militärhilfe, die nimmt er auch mit zurück nach Kiew.
Und über den Berlin-Besuch, das Treffen mit dem Kanzler und Selenskyjs weitere Gespräche diese Woche in Europa habe ich mit dem grünen Europaabgeordneten Sergej Lagodinsky gesprochen. Was nimmt Selenskyj aus Berlin und zuvor von seinen Besuchen in London, Paris, Rom und bei den Südosteuropäern in Dubrovnik bestenfalls mit nach Hause?
Ich würde sagen, das, was jetzt am wichtigsten ist, da sind die Luftabwehrsysteme und die Zusagen auch insbesondere auch von Berlin, dass es noch mehr Unterstützung, sowohl finanzieller als auch militärischer Art, geben wird. Das ist das, was Ukraine braucht, besonders vor diesem Winter, wo Moskau ganz gezielt und sehr massiv die Infrastruktur, insbesondere Energieinfrastruktur, zerstört.
Geht es bei den Gesprächen immer darum, dass der Westen nicht nachlässt, nicht müde wird, nicht das Vertrauen in die Ukrainer verlässt, oder ist man perspektivischer unterwegs auch?
Ich glaube, unsere ukrainischen Partnerinnen und Partnern, so habe ich das auch verstanden, als ich neulich in Kiew war, verstehen, dass es auch um das große Ganze gehen muss, dass sie uns auch eine zeitliche künftige Perspektive geben muss, auch im Sinne deren Offenheit und Wünsche, was Lösungen angeht. Dafür ist es aber auch notwendig, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer sich sicher sind, dass wir weiterhin an ihrer Seite bleiben und stehen. Das ist etwas, was Kiew immer wieder gerne hören möchte, und das ist auch nachvollziehbar. Denn es geht wirklich um die Existenz der Ukraine, erst recht dann, wenn Ukraine Offenheit zeigt für jedweder Zugeständnisse.
Wie schlimm ist das für die Ukraine, aber auch für die Koordinierung der westlichen Anstrengungen, dass das Rammstein-Treffen der ukrainischen Unterstützer auf welcher politischen Ebene auch immer nicht stattfand?
Ich würde das nicht überhöhen. Es ist nun mal so, dass wir wegen der Hurricanes in den USA die Möglichkeit nicht haben, dass der Gastgeber, der ja selber dazu eingeladen hat, da anwesend ist. Das ist ja dann auch nicht verwunderlich, dass die meisten Staatschefs nicht bereit waren zu einem Treffen. Wozu auch? Das wäre ja genauso kontraproduktiv, wenn es ein Treffen wäre, wo es keinerlei grundsätzliche Entscheidungen gäbe. Und diese grundsätzliche Entscheidung kann man nur mit Amerikanern zusammen treffen.
Schon in Washington hatte er seinen Plan unterbreitet, den er zuversichtlich Siegesplan nennt. Wissen Sie, ahnen wir, worum es darin geht, oder geht es im Grunde nur um ein Durchhalten, bis sich die russische Angriffskraft durch Abnutzung von Mensch und Material irgendwann 2026 vielleicht aufgelöst hat?
Wir können darüber alle nur spekulieren. Ich habe schon viele Leute, viele Expertinnen und Experten gefragt, was steht denn wirklich in diesem geheimnisvollen Plan? Ich war ja in Kiew, als Zelensky diesen Plan überhaupt angekündigt und erwähnt hat. Und seitdem rätseln wir alle. Ich glaube nicht, dass es nur um eine Durchhaltetaktik geht. Es geht auch darum, den Westen dazu zu bewegen, zum Beispiel die Beschränkungen für die Nutzung der Waffensysteme und der westlichen Waffen auf dem russischen Territorium zu haben. Das ist etwas, was für die Ukraine entscheidend ist. Es ist auch etwas, was völkerrechtlich gedeckt ist. Das ist möglich, dass die Ukraine das macht. Hier müssen wir uns aus meiner Sicht bewegen. Aber ich glaube auch, und so deute ich die Signale, die aus Kiew und aus der Ukraine kommen, es gibt auch Bewegung im Sinne der Öffnung hin zu Gesprächen, daher auch die Betonung immer wieder, dass wir eine Friedenskonferenz mit Beteiligung Russlands brauchen, etwas, was auch der Kanzler unterstützt.
Gibt es bei der NATO in Brüssel und ihrem neuen Generalsekretär, aber auch bei der EU und in all den Hauptstädten, die der ukrainische Präsident jetzt abgeklappert hat, irgendwo einen Plan T, wenn Donald Trump erneut ins Weiße Haus einzieht und mit Putin ganz Europa vollends in Unsicherheit stürzen könnte?
Unser Plan T ist das, was wir schon seit Monaten gesagt haben. Wir müssen unsere europäische und auch deutsche Verteidigungsfähigkeit stärken. Wir müssen die europäische Flanke der NATO stärken. Und dazu gehören eben Investitionen. Und dazu gehören mehr Ausgaben und auch eine Strategie. Wie können wir und wollen wir zu dieser Selbstverteidigungsfähigkeit beitragen? Das ist die beste Antwort und ehrlich gesagt die einzige realistische Antwort. Denn zurzeit können wir die amerikanische militärische Hilfe für Ukraine nicht ersetzen. Wir können sie ergänzen und auch vielleicht Trump klar zu machen, dass es auch in seinem Interesse ist, Ukraine zu unterstützen. Ich glaube übrigens nicht, dass Trump nur blind und sozusagen ohne nachzudenken einfach die Hilfe für Ukraine einstellen wird. Das ist einfach nicht seine Art. Ich glaube schon, dass er auch da Entschlossenheit, also sozusagen auch pro-ukrainische Entschlossenheit zeigen wird.
Sagt der grüne Außenpolitiker Sergej Lagodinsky, Mitglied im Europäischen Parlament.
NDR Info. Die Meinung.
Der westliche Rückhalt für die Ukraine, der Kampf um Freiheit, Frieden, Völkerrecht, ermattet der Westen oder zeigen der Empfang für Selenskyj und die Ansagen des Kanzlers, Russland hat auch auf lange Sicht keine Aussicht, seine imperialen Ziele zu erreichen? Der Kommentar von Anna Engelke.
Ein Spiel auf Zeit wird nicht funktionieren. Wir werden in unserer Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen. Das hat der Kanzler heute gesagt, und zwar an die Adresse des russischen Präsidenten. Aber genau mit diesem Spiel auf Zeit ist Putin erfolgreich. Nicht riesig erfolgreich, wenn man das langsame und extrem verlustreiche Vorrücken seiner Truppen im Donbass beobachtet. Aber etwas erfolgreich ist Putin allemal. Als Despot, der er ist, kann er auf Zeit setzen. Er muss sich keinen Wahlen stellen, die die Bezeichnung demokratisch verdienen. Er muss nicht auf Mehrheiten in der eigenen Bevölkerung achten, jedenfalls nicht in dem Maße wie demokratisch gewählte Regierungen im Westen. Hier im Westen, bei uns in Deutschland, ist die Unterstützung für die Ukraine immer noch da. Aber die Zustimmung sinkt. Die Erfolge von AfD und BSW lassen grüßen. Vertreter dieser Parteien finden, die Waffenlieferungen an die Ukraine sollten aufhören, das Geld dafür besser in Deutschland ausgegeben werden und die Ukraine soll sich auf Verhandlungen mit Russland einlassen, damit endlich Frieden einkehren kann. Dass so eine Art Frieden für die Ukraine einer Friedhofsruhe gleichkäme, einem Diktatfrieden, das ist Weidel, Wagenknecht und Co. egal. Sie sagen, guck doch, die ganzen Waffenlieferungen an die Ukraine haben bisher gar nichts gebracht. Wie wäre es, wenn man ihr Argument umdreht? Wenn Sie kritisieren, die Waffenhilfen hätten bisher nichts gebracht, sage ich, es war zu wenig Unterstützung für die Ukraine. Zu wenig, damit sie auch tatsächlich die von Russland besetzten Gebiete zurückerobern kann. Wie es bereits viele Militärexperten in den vergangenen 2,5 Jahren gesagt haben, zum Sterben zu viel, zum Überleben zu wenig. Daraus sollten wir den Schluss ziehen, die Ukraine stärker zu unterstützen, ihnen ausreichend Waffen zur Verfügung zu stellen und Mittelstreckenraketen ohne Reichweitenbeschränkungen. Damit sie nicht länger kämpfen müssen, wie das der frühere NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg formuliert hat, durch zu viele Einschränkungen binden wir den ukrainischen Streitkräften eine Hand auf dem Rücken.
Die Meinung von Anna Engelke in den NDR-Info-Themen des Tages. Am 19. September, also vor gerade einmal 3 Wochen, hat das Havariekommando Nord zusammen mit Feuerwehren, mit Schiffen und Hubschrauber vor Warnemünde ein Notfallszenario auf der Ostsee trainieren lassen. Es brennt auf einem Schiff und es gibt Verletzte an Bord. Die Übung funktionierte und ein Feuerwehrsprecher bilanzierte: Ein Schiffsbrand auf hoher See ist eine Situation, die nicht weit hergeholt ist. So etwas kann passieren. Wie war? Heute früh geriet ein unter deutscher Flagge fahrender Öl- und Chemietanker auf der Ostsee vor Kühlungsborn in Flammen. Die Mannschaft wurde von Bord geholt und seitdem wird der Brand im Maschinenraum der Annika gelöscht. Jörn Jakob Gericke berichtet.
Der Hochseebergungsschlepper Baltic hat den brennenden Tanker an der Leine. Mit 2,2 Knoten, also rund 5 km/h, geht es in Richtung Überseehafen Rostock. Seit dem Morgen hatte das brennende Tankschiff nordöstlich von Kühlungsborn auf der Ostsee gelegen, umringt von mehreren Schiffen, die mit Wasserwerfern das Feuer von außen löschten bzw. die Hülle kühlten. Am Nachmittag schließlich konnten Rostocker Feuerwehrleute an Bord gehen und sich die Lage näher anschauen, berichtet Benedikt Spangard, Sprecher des Havariekommandos in Cuxhaven, das den Einsatz koordiniert.
Also grundsätzlich ist jetzt erstmal wichtig, dass wir das Feuer erkundet haben, dass die Teams da an Bord waren und wir wissen, wie es brennt, wo es brennt. Und jetzt ist unsere größte Priorität, dieses Feuer in irgendeiner Form zu bekämpfen.
An der Unglücksposition auf See können die Flammen offensichtlich nicht mehr gelöscht werden. Jetzt wird geschleppt. Im Rostocker Überseehafen hätten Feuerwehrkräfte bessere Möglichkeiten, den Rest des Brandes zu bekämpfen. Im Bereich des Maschinenraums seien die Flammen am Morgen ausgebrochen. Der Tanker Annika war da gerade auf dem Weg von Rostock nach Travemünde, so Benedikt Spangart.
Der Tanker ist etwa 73 Meter lang, 12 Meter breit. Für einen Tanker ist das nicht besonders groß und er ist mit diesen gut 600 Tonnen Öl auch nicht vollständig befüllt.
Ein verhältnismäßig kleiner Tanker, aber jeder Tropfen Öl, der in die Ostsee gelangt, wäre einer zu viel, hieß es prompt von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Gefährdet sei ein Gebiet nahe der Kadettrinne, ein Naturschutzgebiet mit Steinriffen und Wanderrouten von Schweinswalen. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus sorgt sich um diese Region der Ostsee.
Die Kadettrinne, die meistbefahrene Wasserstraße auf dieser Welt mit 17.000 Schiffsbewegungen. Und da sind dann Tanker, Öltanker dabei mit 300.000 Tonnen Gas oder Öl oder Chemikalien oder Dünger an Bord. Das ist ein Fingerzeig im Übrigen darauf, dass wir wachsam sein müssen und dass wir mit dieser Natur, mit der Einzigartigkeit der Natur und der Umwelt pfleglich umgehen müssen.
Mehrere Besatzungsmitglieder des brennenden Tankers sind mit leichten Verletzungen in Behandlung. 7 waren es, die am Morgen von Seenotrettern an Land gebracht wurden. Rainer Kulak hat das Kommando über den Kreuzer Arkona und berichtet.
Zweien ging das nicht ganz so gut, weil die ein bisschen viel Rauch eingeatmet haben. Aber da haben wir medizinisches Equipment an Bord. Wir haben ihnen ordentlich Sauerstoff verabreicht, haben mit unserem Seenotarzt in Bremen auch ständig Kontakt gehabt. Und auf dem schnellsten Weg haben wir sie nach Kühlungsborn gebracht, wo in bilderbuchmäßigem Schnelleinsatz Versorgungszelte durch die Feuerwehr aufgebaut.
Wie lange es dauern wird, bis das Tankschiff Annika nach Rostock gebracht worden ist und wie die Löscharbeiten dort weitergehen, ist noch unklar. Im Überseehafen machen sich die Einsatzkräfte bereit.
Seit Russland sein Nachbarland Ukraine überfallen hat, schüchtert der Kreml den Westen mit der Drohung eines Atomkrieges ein. Und im Fernsehen überbieten sich Propagandisten Abend für Abend mit Zielen, die man mit Atomwaffen treffen und auslöschen soll. Der Atomkrieg soll wieder denkbar werden. Genau das versucht die Organisation Nihon Hidankyo zu verhindern, die heute den Friedensnobelpreis zugesprochen bekam. Sie wirkt in Japan, dem einzigen Land der Erde, das den tödlichen Einsatz von Atomwaffen erleiden musste.
Emotionale Sekunden in Japan. Vertreter der Organisation Nihon Hidankyo sehen die Übertragung des Friedensnobelpreises live. Der Vorsitzende Toshiyuki Mimaki sagt: Ist das wirklich wahr? Unglaublich. In einer unruhigen Zeit voller Krisen und Konflikte setzt das norwegische Nobelkomitee in Oslo ein Zeichen für den Frieden und eine Welt ohne Atomwaffen. Sein flammendes Plädoyer verbindet der Komiteevorsitzende Jürgen Watne-Frydnes mit einer Warnung.
When we look at the developments,
wenn wir uns die Konflikte auf der Welt angucken, sehen wir, wie dringend es ist, das Atomwaffentabu aufrechtzuerhalten. Nihon Hidankyo ist in diesem Zusammenhang entscheidend. Alle Länder haben eine Verantwortung, Atomwaffen nicht zu nutzen. Nihon Hidankyo wurde von Überlebenden der Atomkatastrophen, auch Hibakusha genannt, gegründet. Die Organisation habe unermüdlich daran gearbeitet, das Bewusstsein für die Folgen des Einsatzes von Atomwaffen zu schärfen, so das Nobelkomitee. Dass seit fast 80 Jahren keine Atomwaffen mehr zum Einsatz gekommen seien, sei auch ihr Verdienst. Die Hibakusha helfen uns, das Unbeschreibliche zu beschreiben, das Undenkbare zu denken und den unfassbaren Schmerz und das Leid, das Atomwaffen verursachen, irgendwie zu begreifen. Dank ihrer starken Erinnerungskultur würden neue Generationen in Japan ihre Erfahrungen und Botschaften weitertragen, so das Komitee. Die von den USA über den japanischen Städten abgeworfenen Atombomben hatten 1945 laut Nobelkomitee schätzungsweise 120.000 Menschen getötet. In den Monaten und Jahren danach starb demnach eine vergleichbare Zahl an den Folgen. Und das war damals. Noch einmal Jürgen Watne-Frydnes.
Today's
face nuclear weapons.
Die heutigen Atomwaffen haben eine viel größere Zerstörungskraft. Ein Atomkrieg könnte unsere Zivilisation auslöschen. Dan Smith, Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI, hatte sich vor der Vergabe des Nobelpreises dafür ausgesprochen, angesichts zahlreicher Krisen auf der Welt in diesem Jahr auf eine Auszeichnung zu verzichten. In dem nun vergebenen Preis sieht er aber eine ähnlich starke Botschaft.
This is the most dangerous period.
Wir leben gerade in der gefährlichsten Zeit der Menschheitsgeschichte. In dieser Situation, wo manche Staaten Waffen besitzen, die alles Leben auf diesem Planeten auslöschen könnten, müssen wir vom Abgrund wegtreten und beginnen, uns verantwortungsvoll zu verhalten. Die Welt blickt in den Abgrund einer möglichen Katastrophe, warnen Experten und das Nobelkomitee. Der entschlossene Kampf für den Frieden damit wichtiger denn je.
Julia Weschenbach aus Stockholm. Aus Augsburg meldet sich heute die CSU kraftvoll zu Wort, während morgen der gemeinsame Kanzlerkandidat der Unionsparteien, CDU-Chef Merz, ans Rednerpult des CSU-Parteitags tritt, gehört die Bühne zum Auftakt am Nachmittag dem CSU-Parteichef und Nicht-Kanzlerkandidaten Markus Söder. Eine starke Kursbestimmung hatte sein Generalsekretär Martin Huber im Vorfeld versprochen. Hauptstadtkorrespondent Uli Haug verfolgt in Augsburg die Söder-Rede. Was sind seine Ansagen und an wen?
Na, bislang sind die Ansagen vor allem an die Grünen gerichtet und an die Ampelregierung. Söder macht klar, es sei Zeit für den Wandel. Die Ampel sei dafür verantwortlich, dass beispielsweise die Wirtschaft auf Talfahrt ist. Also er arbeitet sich an der Ampel ab und insbesondere an den Grünen und Wirtschaftsminister Habeck.
Soll die Rede Friedrich Merz Rückenwind verschaffen oder ihm zum Beispiel bei Koalitionsaussagen einen Kurs vorgeben?
Beides, muss ich sagen. Also bislang ist Friedrich Merz in dieser Rede noch nicht gefallen. Aber zuvor hat Markus Söder ein Statement abgegeben und da hat er sich doch klar dazu positioniert, wer der Kanzlerkandidat der Union sein wird.
Wir wissen, dass ein starkes Bayern auch ein starkes Deutschland braucht. Also ist eine Weichenstellung wichtig. Die Ampel muss abgelöst werden und durch eine bürgerliche Regierung ersetzt werden. Mit Friedrich Merz als Kanzler und einer starken CSU in der Bundesregierung.
Also insgesamt dürfte von Augsburg das Signal der Geschlossenheit von CDU und CSU ausgehen. Grenzt aber auch ein bisschen die Möglichkeiten von Merz ein, denn Söder hat sich hier auch vehement wieder gegen eine Koalition mit den Grünen ausgesprochen.
Und wird sich die ganze CSU hier auf dem Parteitag auf so ein Nein festlegen, obwohl ja in mehreren anderen Bundesländern das Modell funktioniert mit der CDU, und wird sich Merz festlegen lassen?
Also ich glaube, dass die CSU dem starken Vorsitzenden, der er ja ist, Markus Söder, hier folgen wird. Es hat unter der Woche Vereinzelte gegeben, die sich auch eine Koalitionsoption mit den Grünen zumindest offen lassen wollten. Manfred Weber, der Europapolitiker, der ist aber ziemlich brüsk abgewiesen worden mit diesem Vorstoß von anderen CSUlern. Insgesamt darf man gespannt sein, inwieweit Friedrich Merz seine Positionierung ändert. Er hat ja bislang immer ein Türchen in Richtung Grüne offen gelassen, hat da auch unterschiedliche Formulierungen gewählt, weil er natürlich weiß, diese Bundestagswahl ist möglicherweise erst in einem Jahr und da kann sich noch viel in den Umfragen ändern und vielleicht braucht man die Grünen ja zum Regieren.
Uli Haug, live vom CSU-Parteitag in Augsburg, am Ende der NDR-Info. Themen des Tages am 11. Oktober.